Willkommen zu einer neuen Folge von Fastlane, dem Mobilitätspodcast.
Für unsere neue Episode haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, der Mobilität für morgen macht.
Wir, das sind
Dieter Fockenbrock
und Jana Kugot. Dieter begleitet die Entwicklung in der Mobilitätsbranche seit Jahren, zuletzt für das Handelsblatt.
Jana leitet den Tagesspiegel Background, Verkehr und Smart Mobility, einen werktäglich erscheinenden Newsletter für die Branche.
Wir sprechen heute mit Gunnar Froh, Gründer und Chef des Hamburger Schelmenspezialisten Wunder Mobility. Die Pandemie hat der Branche schwer zugesetzt, aber auch der Krieg in der Ukraine dürfte Spuren hinterlassen.
Fastlane, der Mobilitätspodcast von Tagesspiegel Background. Gespräche mit Pionieren, Visionären und Entscheiderinnen über das mobile Leben von morgen.
. 2014 war Wundercar als Uber-Konkurrent gestartet. Inzwischen hat sich Wunder auf das Geschäft mit Mobilitätssoftware fokussiert. Die Technik des Hamburger Startups mit weiteren Büros in Deutschland und in den USA steckt in Elektrorollern, in Mopeds und in Carsharing-Anwendungen.
Corona hat allerdings der Sharing-Branche stark zugesetzt. Zwar hat es Wunder nicht ganz so stark getroffen wie die Anbieter von Fahrzeugen selbst, doch auch Gunnar Froh musste sich als Krisenmanager beweisen. Der 39-Jährige ist Gründer und Geschäftsführer. Zuvor hat er eine Plattform für Wohnungsvermittlungen gegründet und später an Airbnb verkauft.
Ja, herzlich willkommen bei Fastlane, Gunnar.
Vielen Dank. Hallo.
Ja, Corona macht einem persönlichen Treffen zwischen uns einen Strich durch die Rechnung. Homeoffice ist angesagt. Ein Konzept, was für dich funktioniert, Gunnar?
Wir sitzen im Büro tatsächlich. Wir sind hier in einem Meetingraum gerade, aber wir reisen weniger, fast gar nicht. Und insofern, ja, Video ist normal geworden, es funktioniert. Wir bieten auch natürlich Homeoffice an, muss man ja auch. Viele nutzen es. Manche, wie ich, denken, dass man sich im Büro dann doch besser vielleicht konzentrieren kann, wenn man zum Beispiel Kinder zu Hause auch hat oder andere Dinge parallel da organisieren will. Also wir haben einen Hybrid am Laufen.
Und es nutzen auch viele dann die Gelegenheit, eben ins Büro zu kommen.
Ja, schon. Also ich denke, dass viele doch persönliche Treffen nach wie vor sehr schätzen. Und die meisten arbeiten im Endeffekt in ihrer eigenen Woche, wie ich auch, in einem Hybrid. Dass man Phasen hat, wo man sich zu Hause konzentriert oder eben das verbinden muss. Und dann auch, wo man sich besser hier trifft. Und ich denke, das ist ganz, ganz gut und ganz produktiv. Das hatten wir vorher auch so nicht.
Ja, jetzt mal zu dem, was ihr macht. Wunder ist ja mit der Vision angetreten, für die Mobilität so etwas zu werden wie der Zulieferer Bosch für die Autoindustrie. Was genau meint ihr denn damit?
Ja, damit meinen wir im Endeffekt, dass man als Endkunde uns nicht sieht, wir aber im Endeffekt diese Produkte ermöglichen, wie ein Zulieferer im Auto, wo man vielleicht auch nicht wusste, dass das ABS und x100 andere Komponenten eben von Zulieferern kommen. Wir liefern ja im Endeffekt ursprünglich die Software für Sharing-Anbieter und seit 2 Jahren auch Hardware, dass wir im Endeffekt ein Hardware-Team haben in die Entwicklung, reingehen, die Supply Chains auch kennen und managen können und unseren Kunden, den Betreibern von neuen Mobilitätsdiensten, sowohl eine Softwarelösung als auch dazu passende, zum Beispiel Elektrofahrräder, Mopeds, was auch immer für Fahrzeuge da an den Start gehen sollen.
Könntest du mal ein konkretes Beispiel nennen, wo eure Technologie drinsteckt? Namen?
Ja, es gibt ein prominentes Beispiel in Deutschland ist Emmy Sharing, wo im Endeffekt die roten Roller in vielen deutschen Großstädten stehen. Da in dem Fall ist von Anfang an die Software und seit letztem Jahr auch sind auch die Fahrzeuge, die von uns entwickelten. Da liefern wir beides an den Kunden. Und es gibt ungefähr 60 plus weitere Kunden weltweit, die meisten in Europa, aber auf 5 Kontinente verteilt, die eben geteilte Mobilität anbieten und dabei nicht ihr Inhouse-Entwicklung haben oder Komponenten Inhouse entwickeln und dann eben auch bei uns gehostet werden.
Heißt also, die machen die Software nicht selber, sondern kaufen die bei euch ein und dann nehmen sie das, um dann ihre eigene Sharing-Flotte oder Roller und Tretroller und Mopeds und so zu betreiben.
Genau, ursprünglich häufig, um schneller an den Start zu kommen oder vielleicht auch Anfangsinvestitionen zu sparen. Und inzwischen ist es so, dass diese Softwarelösungen sich sehr stark weiterentwickelt haben, sehr anspruchsvoll geworden sind, wo der Endkunde vielleicht denkt, das ist ja ähnlich wie vor ein paar Jahren, ich drücke auf die App, das Fahrzeug geht auf und so weiter. Da hat sich sehr viel im Hintergrund getan, sodass man im Endeffekt da auch vieles jetzt entwickeln müsste, was eben auch viele andere brauchen, relativ ja, viel Team auch vielleicht vorhalten müsste. Und das kann man sich ein Stück weit sparen. Also wo will man investieren, um vielleicht auch zu differenzieren, sich als einen Betreiber von einem anderen abzusetzen. Dann gibt es da ganz viel, was man bei uns off the shelf bekommt, was man notwendigerweise braucht, aber eigentlich auch nicht viel anders ist, als was mein Konkurrent vielleicht auch.
Dann braucht. Seid ihr so als Entwickler ja auch so eine Art Frühindikator für die Branche, die ja noch in der Entwicklung begriffen ist. Und einige Sharing-Anbieter haben ja die vergangenen 2 Jahre nicht überstanden oder werden sie vielleicht auch nicht mehr überstehen, sind von Konkurrenten geschluckt worden, wie beispielsweise das Berliner E-Puppet-Sharing-Anbieter Emmy halt, von dem schon die Rede war. Kommt jetzt die große Konsolidierungswelle auf dem Sharing-Markt nach der Einschätzung?
Wenn ich den Sharing-Markt so beschreiben würde wie einen blinden Elefanten sozusagen, dann würde ich erstmal sagen, ganz wesentliches Merkmal ist, dass der noch unglaublich klein ist und sehr stark wachsen soll. Also selbst in Großstädten in Europa, wo Sharing wirklich schon an jeder dritten Ecke angeboten wird, werden vielleicht nur ungefähr 1% der Fahrten, die dann wirklich in der Stadt stattfinden, auf solchen Sharing-Fahrzeugen zurückgelegt. Und ja, die großen Berater und Investmentbanken und wer da so seine Studien schreibt über solche Themen und Marktentwicklung, würden voraussagen, dass es halt noch ein Vielfaches über 10-mal größer wird bis 2030. Also es ist so erstes großes Merkmal. Und während es deutlich größer wird, findet auch eine Professionalisierung statt und es bildet sich auch so eine Struktur raus. Manche kombinieren, wachsen zusammen oder werden geschluckt, werden übernommen. Andere verlassen auch den Markt. Manchmal es gibt auch so wiederkehrende Fehler, die teilweise gemacht werden. Und es kommen nach wie vor jedes Jahr auch ganz viele neue in den Markt rein. Und es ist so eine, wenn man jetzt dich sehr stark für den Markt interessiert, so, dann ist es auch interessant zu überlegen, wie wohl da die ja, Industriedynamik sozusagen irgendwann sein wird. Wie ist sie heute, wie vielleicht in ein paar Jahren? Wird es ein Markt sein wie, ich sag mal im Extremfall, Search, also wie Google? Da hat eine Firma vielleicht weltweit über 90%. Total dominiert vom eine Technologie sehr überlegen gebaut, vielleicht auch sehr geschickt sozusagen gegenüber Wettbewerbern verhalten und irgendwann benutzen das fast alle. Oder ist es eher wie vielleicht Autovermietung, gilt aus Industriedynamik als super fragmentierter Markt. Es gibt einige bekannte Autovermieter, die sind natürlich größer, jeder kennt Sixt, Europcar, aber die 5 großen haben in Summe nur einen relativ kleinen Marktanteil, zum Beispiel in Europa. Da kann man sich überlegen, was sind da für Gründe dahinter, warum manche Märkte ganz stark ja konsolidieren und manche wirklich so fragmentiert bleiben. Und für uns als ein Lieferant in diesem Markt, als ein B2B-Player, der eben ja solche Betreiber von Mobilitätsdiensten bedienen will, ist es schon eine sehr strategische Frage, sollen wir uns da auf einige wenige große Kunden konzentrieren und denen dann auch vielleicht immer so genau bauen, was die gerade wollen, oder eher ein Produkt, was für ganz viele funktioniert, weil wir eher davon ausgehen, dass es doch auch ein fragmentierter Markt bleibt.
Und für was habt ihr euch entschieden?
Ja, auf jeden Fall wird es fragmentiert bleiben. Also ist mir zwischendurch sehr, sehr vielen Überlegen, Diskussionen und so weiter, ganz breit, ganz verschiedene Leute und so weiter, ist mir sehr klar, es wird einige sehr große Spieler geben, das ist auch klar, aber es wird einen Longtail hier geben von Betreibern, es wird hunderte von Betreibern in Deutschland alleine geben, Tausende in Europa. Europa ist auch der Schwerpunkt weltweit für solche geteilte Mobilität. Manchmal sind ja Themen Europa, USA ähnlich oder so, aber dieses Thema ist viel stärker. In Europa wird es auch wohl in 10 Jahren noch sein. Und es wird ein sehr fragmentierter Markt sein. Da können wir sehr lange drüber sprechen, warum, was sind da die Voraussetzungen. Aber das ist unsere Annahme. Man sieht Konsolidierung und gleichzeitig, wenn du eine Übernahme siehst, kann ich dir 10 oder mehr andere nennen, die gerade neu in den Markt gekommen sind in dem Monat.
Aber es gibt ja doch diesen Trend, dass sich immer mehr Anbieter auf einer Plattform bündeln. So hat ja Freenow zum Beispiel verschiedene Vehikel oder Fahrzeuge auf der Plattform zusammengeführt. Früher war das ein Fahrdienst, reiner Fahrvermittlungsdienst, so wie Uber. Mittlerweile kann man auch E-Roller oder E-Mopeds darüber buchen. Und auch Sixt, Mietwagenunternehmen, eigentlich klassischer, auch darüber kann man mittlerweile Tretroller und so weiter buchen.
Ja.
Ist das nicht irgendwie entgegen der Prognose, die du hast?
Nee, da sind wir im Bereich der Vermarktung quasi. Also es versuchen manche Player wie Freenow wie eine Art Aggregator zu werden, sodass eben viele Operator nicht nur sie selber mit ihrem eigenen Fahrzeug, ihrem eigenen Inventory oder eigenen Fahrern, sondern dass sie auch noch viele andere mitnehmen und dass sich viele Anbieter, unabhängige Operator auch eben dort drüber vermarkten. Also nicht nur ihre eigene App haben, ihre eigene Miles ist da ja zum Beispiel drin oder Emmy App und so, die es auch weiterhin gibt, sondern auch über Freenow sich mit anbieten. Das heißt nicht unbedingt, dass die dahinter eine gemeinsame Firma sind, sondern nur, dass es eben Firmen gibt, die versuchen, sich über viele Operator als einen Vermarktungskanal drüber zu legen und anzubieten.
Aber wie überzeugt denn zum Beispiel so ein Freenow dann einen E-Roller-Anbieter wie Tier davon, über die oder auf diese Plattform zu kommen, sodass Tier quasi diesen direkten Kontakt zum Kunden gar nicht mehr hat, sondern eben das Angebot über eine andere Marke sozusagen verkauft wird?
Also ich denke, kurzfristig gibt's da halt taktisch zum Beispiel Marketingbudget. Man hat einfach erstmal was zu bekommen, wenn man darauf geht. So war es zumindest auch am Anfang. Und dann gibt es darüber ja auch, wenn es gut geht, weitere Nachfrage. Also dass der Operator sagen würde, ich versuche meine Marke so gut ich kann bekannt zu machen, aber es sind eben auch viele Leute auf vielleicht Freenow unterwegs oder ein anderer Aggregator, den wir ja schon vielleicht nicht als solchen wahrnehmen, aber der mega präsent ist, ist ja Google Maps, auch vorinstalliert auf ganz vielen Smartphones. Und auch darüber werden ja jetzt solche geteilten Mobilitätsformen buchbar. Also dass ich auch sage, damit bin ich auch einverstanden. Ich mache mit Freenow den Deal, mit Google den Deal und so. Und man kann mich eben auch über diese Plattform buchen, in der Hoffnung darüber noch weitere Nutzer zu bekommen, die dann im Idealfall aus Sicht des Operators beim übernächsten Mal direkt auf die eigene App gehen, weil sie eigentlich wissen, ich habe eigentlich fast immer die gleichen Fahrten zu erledigen, zur Arbeit sowieso und dann meine anderen Routinen. Und ich weiß, ich möchte jetzt heute Morgen mit einem Miles fahren, also gleich die Miles-App aufmachen. Ich brauche nicht die Übersicht, was gibt's wohl heute Morgen. Das weiß ich eigentlich schon, weil ich wohne da und mache das jeden
Tag. Ja, in der Mobilitätsbranche gibt es allerdings ja auch eine andere Bewegung. Es gibt ja eine Menge Unternehmen, die kein Interesse daran haben, ihre Datenhoheit zu verlieren, ja. Bei dem Buchungssystem kann man das ja sehr schön beobachten. Das würde ja gegen deine These sprechen, dass ich sag mal, Anbieter sich freiwillig in Anführungsstrichen unter das Dach eines anderen Anbieters begeben. Ne? Also da in diesem Buchungssektor wehren sich viele ja noch hartnäckig dagegen, unterzugehen sozusagen.
Ja, das stimmt. Und das war auch in den letzten Jahren oft so eine Diskussion. Es gab einige, die haben sich dagegen gewehrt. Also DriveNow damals hat sich auch versucht, hat auch geklagt gegen dann einige Aggregatoren, dass sie da nicht gezeigt werden wollen und so. Aber letztlich ist das ja eine Rechnung, nicht eine total einfache, aber lohnt es sich für mich, da gezeigt zu werden oder habe ich mehr Nachteile daraus? Und wir gucken manchmal in Richtung E-Commerce, wenn wir uns überlegen, wie könnte das wohl weitergehen und machen solche Strukturen überhaupt Sinn? In E-Commerce ist vieles schon einige Schritte weiter, vielleicht 10 Jahre weiter, viele Themen als in geteilter Mobilität. Und auch, glaube ich, in diesem Themenfeld. Wir analog zu E-Commerce versuchen sowas wie ein Shopify dort zu sein, wo wir sagen, der Longtail und einige große können ihren Online-Shop sozusagen, ihr Sharing-System bei uns hosten. Und die Gegenhypothese wäre, ich muss mich als Händler, ich kann nicht dank Shopify meinen eigenen Shop launchen, der weltweit funktioniert und total sicher ist und so weiter, alles abwickeln kann, sondern ich muss mich auf Amazon listen. Und die Verbindung ist quasi, ich kann als Shopify-Kunde per Opt-in, wenn ich es möchte, mein Inventory jetzt auch auf Amazon zeigen. Und das wäre so analog in Mobility. Das wären unsere Kunden, die sagen, ich baue jetzt nicht alles in-house, den meisten von dem Kram gibt es off the shelf. Ich hoste auf Wunder. Und wenn ich möchte, kann ich per Opt-in meine Fahrzeuge auch bei Freenow oder bei anderen Aggregatoren zeigen. Ob sich das für mich lohnt, muss ich mir gut überlegen. Ich glaube, da gibt es so gegenläufige Effekte, die das haben kann. Aber am Ende des Tages, also wenn man sich das jetzt zum Beispiel im E-Commerce anguckt, dann gehen Retailer auch auf diese, die zeigen ihre Ware auch auf den großen Plattformen, versuchen auch ihre Traffic auf ihre eigene zu bekommen, aber können sich da auch nicht raushalten, aus den Großen auch gelistet zu sein, um auch darüber vielleicht erkannt zu werden und dann beim nächsten, übernächsten Mal vielleicht direkt angesteuert zu werden.
Ja, es gibt ja noch einen anderen Einflussfaktor oder mehrere Einflussfaktoren für die Entwicklung des Sharing-Marktes. Ich meine, das regulatorische Umfeld, das es gibt. Es werden Flottenobergrenzen in bestimmten Regionen diskutiert, Parkverbote wird darüber gesprochen, Systeme werden ausgeschrieben mit Obergrenzen, die Anbieter müssen sich bewerben, wie ein Wettbewerb oder so. Also die öffentliche Hand, die Behörden versuchen mit allen möglichen Methoden, der speziell ist, im Moment der Rollerflut Herr zu werden, aber möglicherweise ja auch irgendwelche anderen Fluten. Findest du, dass das der richtige Weg ist oder reguliert sich das eher von alleine irgendwann, so ein Überangebot?
Schwer vorherzusagen, ob sie von alleine regulieren würde, aber ich denke, dass es eine politische Frage ist, ob dieser öffentliche Raum eben reguliert werden soll oder nicht. Und es fällt in eine ähnliche Kategorie wie Wohnraum oder andere Themen wie Energie oder so, die eben, ja, wo es eben auch ein starkes Allgemeininteresse gibt, wie das aussehen sollte, gerade da, wo es vielleicht eng wird, wie in der Stadt und dann eben auch öffentliche Güter genutzt werden, öffentlicher Raum, öffentlicher Parkraum und so. Und das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht die Situation und auch die Richtung, wo es noch mehr hingeht, dass Städte sehr proaktiv werden über das, was sie haben möchten auf ihren Straßen, wie sie sich Verkehr vorstellen und auch da eingreifen, um konkrete Vorgaben zu machen und vielleicht sogar das eine oder andere selber zu betreiben. Manche Beobachter sozusagen, die auch schon aus einer akademischen Richtung oder so teilweise sehr lange Mobilität beobachten, die weisen darauf hin, dass es eigentlich so fließende Grenzen gibt zwischen öffentlichem Nahverkehr und diesen neuen Angeboten, weil du ja im Endeffekt genauso wie jeder in einen Bus einsteigen kann, der sich ein Ticket zieht, kann auch jeder theoretisch diesen Roller nehmen. Und dann ist die Frage, wie breit gefasst sieht ein ÖPNV-Betreiber seinen Nahversorgungsauftrag oder der Eigentümer dahinter, die Stadt? Heißt das, dass die nur Busse und Bahnen dienen dürfen oder können die, um ihren Auftrag zu erfüllen, auch solche Dinge wie geteilte Fahrräder auf die Straße
stellen? Hinter allem steht ja die Idee, dass man die Menschen auf jeden Fall dazu bewegt, auf das eigene Auto zu verzichten und eben diese Alternativen zu nutzen. Und obwohl es in den letzten Jahren da massig verschiedene neue Angebote gab, steigt aber auf der anderen Seite ja immer noch die Pkw-Zulassungszahlen. Da könnte man den Eindruck gewinnen, dass die ganze Sharing-Branche diesen Anspruch, den sie eigentlich hat, überhaupt nicht erfüllt.
Ja, tut sie auch überhaupt nicht, auf jeden Fall. Ist ganz klar, es ist ultra klein, ganz weit am Anfang. Es ist auch noch vielleicht, gut, es gibt ganz frühe Vorläufer natürlich. Es gibt ja auch schon seit Jahrzehnten Carsharing, auch als lokale Initiativen und so weiter. Aber so dieses richtig kommerzialisierte, auch im Free-Floating, auch mit neuen Fahrzeugtypen durch Mikromobilität, das ist noch relativ neu. Und der Impact davon ist noch unglaublich klein.
Aber welche Flanken müsste zum Beispiel der neue Verkehrsminister einschlagen, damit das da endlich in die Richtung geht, die Verkehrswende eigentlich zeigen sollte?
Also ich denke, dass die allermeisten Fahrten ganz normale Alltagsfahrten sind und es neben Preis dort um Convenience geht. Und das ist einfach die Frage, ein bisschen, natürlich, was habe ich als Gewohnheit jetzt schon eingeübt? Das ist so eine kleine Hürde zu überkommen. Aber dann ist es einfach wirklich, was macht für mich Sinn im Alltag? Und da nützt es nichts, wenn theoretisch ein E-Bike funktionieren würde, aber monatelang schlechtes Wetter und Regen und es kalt ist eben leider da, wo wir wohnen. Und ich möchte dann so nicht die 10 Kilometer, die zum Beispiel bei mir bis ins Büro in die Innenstadt sind, zur Arbeit kommen. Also es müssen Alternativen gepusht werden, die einfach überlegen sind in ihrer Convenience und in ihrem Preis. Und da sind so Themen wie, jetzt brauchen wir einen besseren Radweg, dass es sichere, gute Infrastruktur schnell vorankommt, auf jeden Fall notwendig, aber eigentlich erst gerade der Anfang. Also da wird es eben ja auch noch ganz neue und andere Fahrzeugtypen geben. Manche Fahrzeugtypen, die gerade etwas populärer werden, sind noch ausgebremst. Also das E-Moped mit 45 km/h. So, ich fahre zwar mit, aber ich bin immer so ein kleines Hindernis und eigentlich ist es ein bisschen unangenehm. Warum 45 statt 50? Aber dann gibt's ja auch neue Fahrzeugtypen immer mehr. Demnächst, wenn ich in Amsterdam war, ich jetzt auch beruflich in den letzten Monaten ein paar Mal an der Kreuzung stehe, dann flitzen ständig wie so kleine Golfcars vorbei. Also eigentlich Mikroautos quasi, Mikrocars, die nur zwei Sitze haben und so, noch kleiner als ein Smart. Und also ein überdachtes Moped, wenn man so will, nicht viel besser als das. Und solche Dinge eben ja zu fördern und zu überlegen, wie sieht genau die Reise heute mit dem eigenen Auto, was für 200 km/h gebaut ist, total schwer und so weiter, in die Innenstadt aus? Und wie sieht die mit Alternativen aus? Und die mit dem eigenen ist halt unglaublich einfach. In Hamburg sieht die so aus, dass wenn ich hier reinfahre, habe ich keine City-Maut. Ich finde Parkplätze direkt in der Innenstadt. Und wenn ich es drauf anlege und kein Parkticket mir kaufe, dann kostet der Strafzettel 20 Euro.
Das heißt,
Euro.
Wir brauchen so einen Mix daraus, dass wir das unbequem machen, das Auto fahren, und auf der anderen Seite sind wir bei dieser ganzen Mikromobilität quasi noch im Kutschenstatus, und da kommt dann irgendwann ein Fahrzeug, was wirklich das erfüllt, was wir uns alle wünschen.
Ja, und wenn wir über Convenience für Mikromobilität sprechen, dann ist es ja im Augenblick so, dass die Städte auch, glaube ich, in so einem Spannungsfeld sind, das eben auch von ihnen gefordert wird. Das haben wir auch in Hamburg gehört nochmal zuletzt. Jeden Tag gibt es Briefe, wo sich auch Menschen zum Beispiel über Kickscooter auf Gehwegen beschweren und so weiter. Wie kann man dem Herr werden? Mag es auch ganz hochtechnologische Lösungen natürlich geben, das ist auch interessant, aber man kann auch an einigen Stellen zum Beispiel einfach für die Raum schaffen, also vor einer S-Bahn-Station auch einen Bereich markieren oder so. Also diese Fragen, wie man seinen Raum nutzt und was man wirklich an Use Cases konkret heute hat, auch in verschiedenen Zeiten des Jahres, nicht nur, wenn die schönsten Sommerzeiten sind, und wie die gegeneinander funktionieren, das müsste man sich, wenn man eine Strategie hat, die einen bestimmten Mix vorsieht, auf Use Cases runterbrechen und eben ja konkret einige unterstützen. Und ich glaube, ob dieses eine Fahrzeug eines Tages dann da ist, was allen richtig gut gefällt, das ist auch das Gegenteil wird der Fall sein. Also das wird halt komplexer, anstatt dass das Auto abgelöst wird von einem neuen Fahrzeug, was total überlegen ist, wird es halt viel mehr Auswahl an verschiedenen Fahrzeugen geben, auf die jeder Bewohner einer Stadt sehr einfach Zugang hat und die es nicht hegen und pflegen und dann versorgen muss und fast noch so eine kleine Wohnung für anmieten, sondern also eine Garage, sondern die einfach verfügbar sind auf der Straße und die aber sehr situativ sind, weil es gibt manchmal so Bilder, manche Leute pushen das E-Bike. Ja, aber wenn man Kinder zur Kita zu bringen hat, dann passen die nicht alle auf ein E-Bike. Also, oder verschiedene Situationen durch den Alltag. Und es gibt halt angemessene und ja praktikable, es gibt ein bestes Transportmittel für verschiedene Situationen. Es sind verschiedene. Und ich brauche nicht eine kleine Flotte von Lösungen in der riesigen Garage zu haben für mich, die dann irgendwie am besten nochmal nachgebildet auch noch am Büro das gleiche einmal vorrätig, sondern habe einfach Zugang zu.
Das heißt, die neue Mobilitätswelt, die wird bunt sozusagen.
Wird sehr vielfältig, und zwar durch jeden einzelnen User hinweg, genau. Also, dass jeder Einzelne, wenn er rekapitulieren würde durch die letzte Woche, den letzten Monat, eben sehr viel Verschiedenes genutzt hat und dabei mehr geboten bekommen hat als für das, was er früher für eine Leasingrate für ein Auto ausgegeben hat.
Ja, das ist jetzt auch das richtige Stichwort für unsere kleine Schnellfragerunde, die wir zwischendurch mal einlegen. Ein paar kurze Fragen und auch ein paar kurze Antworten bitte dazu. Welche Stadt in Deutschland gibt zurzeit in Sachen moderner Mobilität das Tempo vor, nach deiner Meinung?
Das ist hoffentlich Hamburg. Also versucht es, hat ja auch sehr vieles. Ich bin froh, hier zu wohnen, weil wir ganz viel ausprobieren dürfen, und hat auch die Absicht erklärt. Ja.
Ist das E-Tretroller, also das Tretroller-Sharing, ist das auch ein Konzept für die Mobilität auf dem Land oder ist das nur was für Städte?
Das glaube ich nicht, weil die der optimale Einsatzradius von so einem E-Tretroller ist ja 2-3 Kilometer. Und ich denke, ich bin auf dem Land aufgewachsen, dass man regelmäßig viel größere Strecken
zurückgeht. Da kommen eher die Caddies aus Amsterdam in Frage.
Ja, genau.
Und wie viele Fahrzeuge besitzt du persönlich?
Oh, tatsächlich sehr viele. Das klingt dann zwar nach so einer Autosammlung. Ich habe kein Auto im Augenblick, aber tatsächlich ja dann ein E-Bike, ein Rennrad, ein Moped. Das kommt aber natürlich auch vom Beruf. Es macht mir Spaß, die Dinge auszuprobieren. Ich will das dann sehen. Ich fahre primär Sharing die ganze Zeit, weil es total convenient ist, habe aber auch einige eigene Two-Wheeler dann noch, ja.
Und welches ist aus deiner Sicht das derzeit vielversprechendste deutsche Mobilitätsunternehmen?
Das ist eine sehr gebiased Frage. Es gibt super viele spannende Akteure in dem Bereich und viele in Deutschland. Das ist wirklich auf jeden Fall der Fall und sehr unterschiedlich positioniert. Kann man sich schwer auf einen festlegen.
Du traust dich also nicht, einen deiner Kunden zu nennen. Das kann man ja auch verstehen. Das ist richtig. So, wir kehren zurück zum Zukunft auch deines eigenen Unternehmens. Wunder Mobility hieß ja am Anfang Wunder K. Dahinter stand das Konzept, über eine App Mitfahrgelegenheiten zwischen Privatpersonen zu vermitteln, so wie Uber das halt macht. Und das floppte dann halt. So aus Sicht der Hamburger Behörden verstieß das damals sogar gegen das Gesetz. Wunder kehrte Deutschland den Rücken und setzte seine Idee in anderen Ländern, Asien, Nordamerika um und kam dann erst, du bist dann erst 2017 mit deinem neuen Geschäftsmodell, nämlich Softwareentwicklung, zurück nach Deutschland gekommen? Wann hast du eigentlich realisiert, dass sich dieses Endkundengeschäft, so wie Uber das betreibt, dass sich damit kaum Geld verdienen lässt?
Das kann ich nicht genau auf ein Jahr legen, aber es hat uns immer begleitet, dass wir wussten, dass es eine ungelöste Frage ist. Und der Konkurrenzdruck in dem Bereich ist sehr, sehr hoch. Die Regulierung ja auch ganz massiv noch zusätzlich. Und ich denke, das ist schwierig. Und uns ist sicherlich spätestens 2017, wo wir angefangen, wir wurden angesprochen, ob wir nämlich eben auch Technologie liefern könnten und haben dann eine Zeit beides parallel gemacht und haben dann gemerkt, dass es für uns eigentlich eine viel bessere Positionierung ist, wirklich Software als Lizenzgeschäft anzubieten, was uns viel mehr Planbarkeit bringt, viel mehr Resilienz bringt einfach. Also wir haben ja im Endeffekt jetzt, wenn wir uns unsere Kunden anschauen, ganz viele verschiedene Fahrzeugtypen in verschiedenen Geografien, verschiedene Business Cases dahinter und so weiter. Und diese Resilienz haben wir ja Anfang Corona eben auch so erlebt. Das klang schon mal an eingangs, dass eben ja vieles dann durcheinander gewürfelt wurde. Und wir hatten eben einen Kunde, der per Gesetz quasi vielleicht in Dubai nicht mehr fahren durfte und jemand anders hat in Amsterdam schon wieder losgelegt. Also es hat sich dann unser Umsatz ist nie eingebrochen in der Zeit. Wir haben zwar auch nicht das Wachstum dann erlebt, was wir eigentlich erhofft hatten für die Jahre, aber wir haben einen ganz anderen Verlauf gehabt, als wären wir ein Operator selber gewesen.
Würdest du denn eine Prognose wagen, wer von den noch verbliebenen bekannteren Vermittlern, also Uber oder Lyft, überleben wird? Die sind ja bis heute nicht profitabel, die Unternehmen.
Also das ist super schwer zu sagen, aber es gibt ja auch andere Player in dem Space. Einer, der jetzt gerade ganz viel geraced hat, ist ja Bolt aus den Baltics. Und
ganz viel geraced, mal kurz erläutern. Also er hat ganz viel neues Geld bekommen sozusagen.
Achso, Entschuldigung. Hat viel neues Geld von Investoren eingeworben. Es geht immer noch weiter, obwohl es eigentlich ein Uber-Konkurrent ist am Ende des Tages auch. Hat aber erfolgreich gegen die in einigen Ländern agiert und ist jetzt auch in Europa auf dem Weg, möglicherweise Marktführer zu werden in dem Bereich. Und es ist im Endeffekt so die Frage, was ist wohl wichtig für ja den zukünftigen Marktführer für solche Vermittlung von Fahrten. Und möglicherweise ist das auch ganz viel Kostendisziplin und möglicherweise gelingt das einem aus den baltischen Staaten, der vielleicht auch als Second Mover agiert, nicht immer gleich das Erste rausbringt, sondern auch ein bisschen sich an anderen orientiert und auch mal was, eine gute Idee kopiert, gelingt dann vielleicht die Kostenseite besser als jemandem aus dem Silicon Valley.
Ihr seid ja eure Linie im Laufe der letzten 4 Jahre, so seit 2017, so ein klein wenig untreu geworden, nämlich als reiner Softwareentwickler unterwegs zu sein. Ihr habt mit einem chinesischen Hersteller ein eigenes Fahrrad auf den Markt geworfen. Und einen E-Roller bietet ihr auch inzwischen an. Sind das nur so Experimente oder soll da sich daraus noch was Richtiges entwickeln?
Das ist Teil unserer Strategie, im Endeffekt unseren Kunden den Weg freizuräumen in den Themen, die technologischer Natur sind und wo die eigentlich das Gleiche brauchen zu einem gewissen Grad wie ihr Nachbar auch. Und das größte Hindernis auf dem Weg für unsere Kunden, mehr zu wachsen, waren in den letzten Jahren nicht, dass die Software immer wieder nicht funktioniert, sondern im Endeffekt Probleme in der Hardware. Dort wird viel Geld ausgegeben. Es gibt für Hardware von Sharing-Dienste ja noch viel Entwicklung, was auch stattgefunden hat, was noch zu tun ist. Es ist nicht unüblich zum Beispiel, dass ein Anbieter von Bike-Sharing in London tausende neue Sharing-Bikes bestellt und 20%, die kommen alle in London an, 100%, aber 20% werden nie auf die Straße kommen, weil es da viele Fehler gibt, Probleme mit diesen Fahrzeugen gibt. Das ist Stand 2021 sozusagen normal. Und da kann man noch sehr viel verbessern, vor allem wenn man jetzt Zugang zu den Daten und tatsächlichen Erfahrungen von ja so vielen Dutzenden verschiedenen Anbietern in verschiedenen Regionen auch hat. Und das haben wir genutzt, um im ersten Schritt unsere Kunden zu beraten, welche Fahrzeuge, also damit sind ja auch Fahrräder, Kickscooter, Mopeds und so gemeint, wir empfehlen können. Das war immer dann die Frage. Und dann haben wir aber auch eben eine Partnerschaft geschlossen mit dem weltweit größten Hersteller von solchen leichten elektrischen Fahrzeugen. Es ist jemand aus China natürlich, Yadi. Und haben ein Hardware-Team bei uns installiert, was mit diesen unseren Kunden arbeitet, um Fahrzeuge von diesem Hersteller zu modifizieren, speziell für den Sharing-Case. Und dann unseren Software-Kunden anbieten zu können, sie können nach wie vor jedes Fahrzeug auf unsere Software bedienen lassen, was sie möchten. Aber wir hätten natürlich auch eins zu empfehlen, was speziell für diesen Case optimiert ist. Und das können sie dann auch direkt über uns beziehen. Es gibt jetzt im Endeffekt, der Großteil der Company arbeitet an auf der Software-Seite. Und es gibt ein Hardware-Team, was Entwicklung und dann Distribution, im Endeffekt Supply Chain, für diese Fahrzeuge macht. Und das Herstellen macht, das Manufacturing macht unser Partner.
Ist jetzt nicht zu erwarten, dass demnächst Wunderbikes unterwegs sind.
Es gibt Wunderbikes, die aber nicht so heißen werden. Es gibt, wir haben im letzten Herbst, wir sind Gastgeber einer Konferenz in dieser Industrie sozusagen, Wunder Mobility Summit. Das war auch im Oktober in Hamburg. Da kommen einige hundert geladene Gäste so aus der Industrie. Und da haben wir letzten Herbst das Sharing E-Bike vorgestellt, was wir eben auch für diesen Einsatz im Sharing optimiert haben. Und es Firma ist eine Tochterfirma von uns, heißt Wunder Vehicles, und die hat jetzt auch ein E-Bike im Programm. Es wird aber voraussichtlich nie auf der Straße sein unter diesem Namen, weil das dann zum Beispiel ein Human Forest aus London dort auf die Straße bringt und steht halt Human Forest drauf.
Ihr taucht nicht als Sharing-Anbieter demnächst auf.
Als Sharing-Anbieter nicht, genau.
Auch da haltet ihr euch im Hintergrund sozusagen.
Ja. Genau.
Ja, Gunnar, jetzt sind wir fast auf der Zielgeraden der Fast Lane. Was uns am Schluss noch interessiert, ist Wunder Mobility. Welche Geschichte steckt eigentlich hinter dem Namen?
Ganz ursprünglich, ich hatte das gesagt, hieß die Firma Wunder Car. Und das war die Idee, einen deutschen Begriff zu verwenden, der auch im Amerikanischen funktioniert und gut ankommt. Und es gibt so ein paar lustige, tolle deutsche Worte, die dann auch im Amerikanischen sind. Eines davon ist wunderbar. Wunderbar, sagt der Amerikaner hin und wieder. Und daraus wurde Wunder Car. Aber wir haben nicht mehr Autos, die man sozusagen ruft, sondern wir haben ja insbesondere auch Autos im Carsharing, aber alle möglichen Fahrzeugtypen. Und die Firma heißt deshalb Wunder Mobility. Und die Produkte heißen dann Wunder Fleet, Wunder Vehicles und so weiter.
Okay. Und was war denn dein persönliches Wunder in den ganzen Jahren als Chef des Unternehmens?
Da kann man ganz viel jetzt erzählen. Wir sind schon ungefähr 8 Jahre alt und es ist ganz viel passiert, aber es hat so viel von dem, was man sich vorgestellt hat, entlang der 8 Jahre, was wohl in unserer Industrie passieren würde, ist dann doch anders gekommen. Wer hätte gedacht, dass 8 Jahre später Uber super klein ist in Deutschland, eigentlich das fast gar nicht gibt als Thema. Oder vieles andere zwischendurch. Und für uns personalisiert quasi, natürlich hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das machen, was wir heute machen. Das Wunder ist quasi, dass die Firma nicht gesagt hat, oh, schade, das war ein anderer Plan, hat nicht funktioniert, dann ist es jetzt vorbei. Sondern wir haben immer das beobachtet und dann wirklich auch darauf reagiert, was wir gehört und gelernt haben. Und dass diese Firma sich so entwickelt hat und mit dem Markt wachsen konnte, das ist irgendwo auch ein Wunder.
Ja, dann vielen Dank. Dann sind wir gespannt, wie es weitergeht.
Ja, vielen Dank für das Gespräch, Gunnar.
Sehr gerne.
Das war Fastlane, der Mobilitätspodcast von Tagesspiegel Background. Sie wollen mehr wissen über Verkehr und Smart Mobility? Dann testen Sie kostenfrei unser werktägliches Briefing. Pünktlich um 6 Uhr in Ihrem Postfach. Mehr Informationen auf background.tagesspiegel.de.